Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur letzten Folge Flaschen vor den Sommerferien. Sind überhaupt, machen wir überhaupt Sommerferien? Namen Christoph.
Namen Holger.
Machen wir überhaupt
Sommerferien? Wir machen ja am 30. August, haben wir gesagt, machen wir eine Sendung. Also im Prinzip haben wir nicht wirklich Sommerferien.
Nicht wirklich.
Also wir haben schon welche,
aber nicht
hält kaum auf,
würde ich sagen. Genau, arme Schweine-Sommerferien. Ja. Diese Sendung.
Kannst du was sagen?
Kaltgetränke aus Portugal. Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit dem Petnat Rosé.
Das ist der mit Rosé. Dem
Rosado.
Mit dem
Kronkorken.
Kronkorken, genau.
Genau, das was.
Gucken, ob der mir um die Ohren fliegt. Das ist der Sprudel drauf, wie immer, nicht?
Das Sprudel drauf. Geht. Also ein bisschen kann es aus dem. Das bei mir kam so ein kleines bisschen, aber überhaupt nicht.
Nö, irgendwie? Nö.
Genau.
Ja. Schenken wir uns mal einen ein.
Ich habe für die Fischdosen habe ich nicht so richtig. Ich glaube, ihr müsst einfach alle Fischdosen aufmachen und dann probieren, was wozu passt.
Ja,
passt
und der Trick übrigens bei diesen Fischdosen.
Passt alles zu allem.
Der Trick bei diesen Fischdosen ist übrigens, also man neigt ja dazu, also man hat das ja so, wenn man sich so einfache Fischbüchsen kauft, also so Thunfisch in Öl oder was der Geier, was man sich holt, das Öl abzugießen oder den Fisch zu essen. Das ist bei diesen Sachen, wo dann auch noch Gewürze mit in dem Öl sind, einfach eine Schüssel nehmen, den Inhalt der gesamten Dose da reinschütten und das einmal ordentlich durchkneten mit einer kleinen Gabel. Mhm. Damit sich das Öl auch mit dem Fisch verbindet. Sonst ist der Fisch nämlich immer knochentrocken und das leckere Öl ist weg. Was natürlich
das
auch
würde geht. Ich jetzt auch gern können, aber stattdessen ist mir der Aufreißer abgerissen. Scheiße.
Das kenne ich. Das hatte ich auch schon mal. Und dann habe ich gedacht, verdammt. Fuck. Und habe dann diesen Dosenöffner, ne, diesen Büchsenöffner mit diesem Schraubding sie an der Seite genommen. Und darüber ist mir dann irgendwie, hat es dann natürlich das Öl irgendwie quer durch die Küche verteilt. Naja, es ist okay. Esst am besten gar nichts dazu.
Ich habe es ja genau gerade noch geschafft. Ich war 28 hatte ich mein Equipment hier stehen, weil ich die ganze Zeit im Zug gesessen habe. So, aber ich habe natürlich nicht viel gegessen da.
Ah, okay.
Klar, jetzt habe ich Hunger.
Ah, ja, das ist ein bisschen. Super. Kannst du mit vollem Mund reden?
Das ist ja. Ja, genau. Nee, wenn du redest.
Ich rede ja nichts.
Ja, stimmt.
Mist. ist ja die Sendung, in der ich am wenigsten rede.
Untersetzer und gleich Öl. Nee, ich mache das nachher. Das geht alles schief gerade hier.
Genau. Ich habe auch eben aufgerissen. Nee, komm, hör auf. Du hast so einen kleinen Schreibtisch. Das ist alles.
Ja. Aber es riecht ja zumindest aus der einen Dose.
Nach Fisch.
Ja, auch schön. Ja. Pesca Salto e Vara.
Das heißt Savedir?
Fisch mit Salz und Wahrheit.
Mit einem Körnchen Wahrheit. Salz mit einem Körnchen Wahrheit.
Körnchen Wahrheit, genau. 10 Korn Salz und ein Körnchen Wahrheit. Ja, schön. So.
So. Okay. Ich glaub, hast du dich mal beruhigt jetzt?
Ich trink mal einen Schluck, glaube ich. Brauche ich einen Schluck mal gerade.
Ja, okay, trink mal einen Schluck. Trinke ich auch einen Schluck. Kann man daran riechen oder ist das sowieso egal? Mhm, also Rosé ist aber jetzt nicht Rosé. Oder habe ich kein Rosé gekriegt,
das
sondern...
Das ist eher so
Blonde.
Fast Blonde Noir, weil es ist schon eine rote Rebsorte. Und zwar eine für Portugal völlig ungewöhnliche Rebsorte. Ist nämlich Pinot Noir.
Aha.
Ja, und das liegt irgendwie daran, dass der Thiago Sampaio, das ist nämlich der Mann, der hinter dieser Marke steht, irgendwie im Laufe seines frühen Lebens oder seiner frühen Auseinandersetzung mit Weinbau irgendwie sich total in Pinot Noir verschossen hat und dann angefangen hat, Pinot Noir zu pflanzen am Douro. Das ist jetzt eher selten der Fall. Mhm. Ich wüsste jetzt auch von keinem anderen, der das da gemacht hätte. Und tatsächlich kenne ich den schon, den Thiago Sampaio, die Weine von ihm. Ich weiß nicht, die ersten habe ich, glaube ich, mal von ihm zugeschickt bekommen. Ich hatte mal gefragt, ob er mir was zuschicken würde vor vielleicht 12 Jahren oder so. Mhm. Und da war ein ganz hervorragender, also damals hieß das Weingut, oder ich glaube, das heißt immer noch so, Folias de Baco, also die Verrücktheiten des Bacchus. Und genau, und die Weine hießen Olchonope, also irgendwas mit Füßen, da waren auch so Füße drauf. Jedenfalls, das war so eine ganz ungewöhnliche Mischung an Weinen, unter anderem ein total schöner Süßwein, so im Stile einer deutschen Bärenauslese von der Mosel, so in etwa. Mhm. Und dann eben auch ein Pinot Noir. Das Problem war halt nur, dass der irgendwie 15% Alkohol hatte.
Wow.
Was jetzt irgendwie beim Pinot Noir halt nicht so richtig geil ist.
Wie kommt das dann? Also,
naja, das ist halt, im Prinzip ist das da viel zu heiß für Pinot Noir. Ne?
Das ist alkoholisierte Marmelade.
Ja, so ein bisschen, genau. Das war so ein bisschen flüssige Marmelade. Ich habe auch, glaube ich, noch eine Flasche davon irgendwo im Keller rumliegen. Aber dann hatte der eben auch ein paar schöne Weine und dann hat er sich halt im Laufe der letzten Jahre auch echt total entwickelt. Also im Prinzip, Geschichte ist die irgendwo im Hinterland des Douro, Alto Douro, also relativ hoch gelegen. Die Weinberge sind so alle so zwischen 500 und 700 Meter hoch, das ist schon ziemlich hoch. Beim Opa irgendwie mit dem Opa durch die Weinberge und dann Landwirtschaftsschule gemacht, dann aber auch noch ein Universitätsstudium hinterher und einen Agrartechnikerkurs und dann hat er irgendwie ein Praktikum in Oregon gemacht, in den USA und das bei einer Frau, eben auch die Maria Carmo Vascolones, die eben total fit in Pinot Noir ist. Und ich glaube, da kam das dann, dass er sich in den Kopf gesetzt hat. Ich meine, die Amerikaner machen ja auch sehr, sehr häufig eher so marmeladigere Pinot Noir. Mhm. Wenn das nicht direkt an der Küste ist. Ja, und dann hat er noch promoviert über Weinbau in Oregon. Ist also ein bisschen da geblieben. Und dann hat er 2007 eben dieses Folias de Baco gegründet. Genau, und dann eben.
Aber das dann wieder, Jahren, das dann aber wieder in Portugal, ne?
Das wieder in Portugal, okay, ja, genau. Dann ist er also zurück in die Heimat und hat nach und nach so ein bisschen, also ein bisschen was, glaube ich, noch aus der Familie bekommen an Weinbergen, eben da in diesem Alto Douro. Also dem hochgelegenen Douro-Tal, so in der Mitte etwa so ein bisschen, hinter Pinhão und hat dann eben so ein bisschen was aus der Familie bekommen. Also das, was man da eben noch so häufig hat, also gemischte Sätze, ne, mit sich verschiedenen Rebsorten haben wir auch gleich noch. Und eine Ecke, wo man eben die Rebsorte Moscatel do Douro häufig anbaut, kommen wir auch noch zu. Und dann hat er eben ein bisschen Pinot Noir angebaut und ich glaube, irgendwann hat er dann auch gecheckt, dass das irgendwie mit dem 15% Alkohol Pinot Noir nicht so genau das Richtige ist. Und jetzt macht er halt diesen, wie ich finde, sehr schönen Pet Nata draus.
Ja. Ja, wirklich sehr schön.
Und er war auch tatsächlich, glaube ich, der allererste überhaupt, der in Portugal Pet Nata gemacht hat, also sich damit beschäftigt hat. Und hat da eine ziemliche Pet-Nat-Kompetenz, würde ich mal sagen. Berät auch andere Weingüter.
Mhm. Ja. Erklär doch nochmal, was ein Pet-Nat ist. Sekt für Hipster, ne?
Ja, aber eigentlich, es hat sich so ein bisschen dahin entwickelt. Aber eigentlich ist das ja die ursprüngliche Form des Sektes, ja, also des Schaumweins. Pet-Nat ist die Abkürzung für Pétillon Naturel, also natürliche Schäumchen sozusagen.
Verschaumweinerei.
Das kommt halt im Prinzip ja daher, dass man Wein früher, also die, so wie es sich entwickelt haben dürfte, ist, Wein wurde früher in Kellern ohne Temperaturkontrolle vergoren und dann wurde es im Winter eben sehr kalt. Und dann haben die teilweise aufgehört zu gären und im Frühling wurde es dann eben wieder wärmer, dann haben die wieder angefangen. Und teilweise hat man dann schon die Fässer irgendwie, also bis ins ausgehende 18. Jahrhundert hat man ja eigentlich Wein gar nicht in Flaschen transportiert, sondern nur in Fässern. Ne? Und dann haben die halt irgendwie wieder angefangen zu gären und dann hatte man halt schaumige Weine. So, ne?
Ja.
Und das ist auch so die Geschichte von der Champagne am Anfang. Und irgendwann, also mit der Champagne, das hat viel mit der Champagne zu tun, dass man dann angefangen hat, sozusagen das zu versuchen, das Ganze eben zu kontrollieren und schon in Flaschen zu füllen und dann erst zu transportieren. Also, ne, also dass du direkt sozusagen Schaumwein auf Flaschen hattest. Mhm. Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Pétillon Naturel. Oder man sagt auch teilweise Methode Ancestral dazu, also ursprüngliche Methode. Man hat also gärenden Most auf Flaschen gefüllt und verschlossen. Und dann ist er eben auf der Flasche weitergegoren. Und die Champagner, die hat es dann irgendwann eben, nachdem man das alles so mal so ein paar Jahrzehnte oder 150 Jahre so weiterentwickelt hat, sind die ja dazu übergegangen, dass man einen durchgegorenen Wein auf die Flasche gebracht hat und dann nochmal eben ein bisschen Hefe und Zucker dazu gemacht hat, sodass es eine zweite Gärung auf der Flasche gibt. Aber das hier hat halt nur eine Gärung gemacht. Also im Fass oder im Beton angegoren und dann auf Flaschen gefüllt und dann gärt es da halt weiter.
Kann man das denn überhaupt so gut kontrollieren, wenn man gärenden Most auf Flaschen abfüllt? Also wann hört das auf? Woher weiß ich das?
Ja, das kann man ganz gut, weil man tatsächlich ja so ein bisschen die Menge an Hefe messen kann und natürlich auch den Restzucker. Hm. Und dann kannst du auch so ein bisschen, kannst du letztlich schon auch sagen, wo das Ganze hingehen kann.
Okay.
Ja. Und dann gibt es im Prinzip zwei Varianten, was am Ende dabei rumkommt. Entweder Man schaut auch, dass man die Hefe aus der Flasche kriegt. Das heißt, man muss degorgieren, also ne, Flasche langsam dann irgendwann über Kopf stellen sozusagen. Und dann sozusagen in den Flaschenhals rütteln und dann eben irgendwann aufmachen, sodass der Hefepfropf rausplöppt.
Mit dem Schwert.
Und, ne, Nee.
Nicht.
Nee, das ist dann wieder was anderes. Nee, du musst es ja wieder auffüllen und verkaufen.
Ja.
Mit dem Schwert kannst du es machen, wenn du es selber trinken willst.
Okay, verstehe.
Ja. Genau, oder man lässt es einfach so. Also man verkauft es einfach so, wie es sich in der Flasche entwickelt hat, also mit der Hefe.
Mhm.
Ja, oder man kann auch so ein bisschen so halb-halb machen. Also es gibt viele, die gerne auch eben diese ganze Hefe in der Flasche lassen. Dadurch hat man aber, dadurch kann das eher passieren, dass es so ein unkontrolliertes Gushing gibt. Also wenn man dann aufmacht, dass dann ein bisschen mehr rausspudelt. Ne? Wenn man
wie bei Craft Beer, ja.
Ja, genau. Also das passiert dann bei diesen undegorgierten Petnuts schon häufiger als jetzt bei degorgierten, genau. Ja, schöne Nase, finde ich.
Habe ich jetzt gar nicht.
Hast du gar nicht wahrgenommen?
Ja, habe ich nicht danach geguckt.
Ja.
Ich muss mich da ja immer reingrooven. Meine Nase ist so geil geworden in der letzten. Ich war nach weiß ich nicht, 20 Jahren oder so mal wieder beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ich weiß gar nicht, warum. Warum bin ich denn da hingegangen? Genau, weil meine Frau gesagt hat, ich würde schlecht hören. Stellt sich raus, ich hör nicht schlecht, das ist psychosomatisch, dass ich meine Frau schlecht höre.
Verstehe.
Nee, die nuschelt. Fertig. Und der meinte so, hier ist er so ein Nasenpolypen. Sag ich, ja, und immer wenn es ganz schlimm wird, nehme ich mal so eine Woche lang irgendwie Kortisonspray. Sagt er, das nehmen Sie jetzt mal durch. Jeden Morgen einen Hub, morgens einen Hub, abends jedes Nasenloch. Und das mache ich jetzt seit 2 Monaten ungefähr. Und ich kann mich nicht daran erinnern, tatsächlich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann meine Nase jemals so lange so frei war.
Okay.
Also das ist wirklich der totale Wahnsinn. Dann also 2 Monate später muss ich dann wieder hin, das war Anfang der Woche. Und ich hatte total Schiss gehabt, als ich da hingegangen bin, dass ich dachte, naja, jetzt müssen wir, dass er dann sagt so, ja, jetzt müssen wir das aber mal absetzen, weil das ist ja nicht gut. Und ich so, kann man das dauerhaft nehmen? Sagt er, ja, das ist kein Problem, das wird nur lokal, können Sie dauerhaft nehmen. Und dann machen wir irgendwann mal im Winter, machen wir noch ein CT.
Darauf reagierst anderweitig, also es gibt ja auch viele, die auf Cortison eben auch unangenehm reagieren.
Ja, aber nicht in der Nase. Dann, also das ist ja, auf Cortison unangenehm reagieren, die kriegen das IV. Also das, und da war ich jetzt ganz froh. Und ich habe also wirklich, ich habe mir, seit ich denken kann, nicht so befreit die Nase geputzt. Also einfach raus. Ich weiß, es ist jetzt eklig, manche essen beim Hören, aber und ich rieche auch besser und vor allen Dingen schlafe ich besser. Ich habe, also seit mein Asthma ordentlich eingestellt ist und seit meine Nasenpolypen ordentlich eingestellt sind, schlafe ich fast durch.
Cool.
Das ist wirklich unglaublich, echt.
Super.
Ja, wirklich unglaublich. Und bis dahin habe ich mit Tabletten nachhelfen müssen, ne, mit dem Schlafen. Also das ist dann,
ja.
Also jetzt hier Melatonin, ne? Aber das Gute, das Verschreibungspflichtige, nicht den Rotz aus der Apotheke. zurück zum Riechen, genau. Ich
spiele
mal noch was ein. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr essen sollen.
Also ich finde die Hefe schon mal total schön, die man sozusagen noch drin hat. Das ist ja so eine ganz leichte Autolysenote, also dass man schon so ein bisschen so, ich sage immer gerne, die meisten sagen ja Brioche, ich finde eher so Pariser Feingebäck so ein bisschen in der Nase hat.
Pariser Feingebäck.
Ne? Das finde ich schöner, das gibt so ein größeres Spektrum als Brioche. Brioche,
komm, lass uns doch, du hängst die Scheiße mit dem Wein an den Nagel, ich höre mit dem Podcast Scheiß auf und dann eröffnen wir am Bahnhof einen Laden, der heißt Pariser Feinbäcker.
Ein Bahnhof, ja.
Ja, klar. Machen wir einfach
und zwar Wiener, in jedem Bahnhof in Deutschland.
Genau, machen wir einfach den Wiener Feinbäcker Konkurrenz, wo ich ja immer den Verdacht habe, dass es in Wien am Bahnhof vielleicht einen deutschen Feinbäcker gibt oder so. Aber gut.
Ja, ja. Also diese schöne Form von Hefe, diese durchaus elegant, finde ich, jetzt gerade für einen Petnat. Und dann strömt da so ein bisschen was von, also ein bisschen was Bäriges rein.
Ich kann aber sagen, jetzt so ist doch Erdbeere.
Ja, so Erdbeere, Himbeere, finde ich.
Himbeere?
Ja, ich finde noch mehr Himbeere als Erdbeere. Aber dann eben auch so ein bisschen, so ein bisschen rosa Grapefruit oder so. So ein bisschen, ja, so eine leicht rötliche, orangige Note, finde ich. Blutorange, so ein bisschen, nicht viel, aber so ein Spritzer rein. bisschen Graphit.
Scheint jetzt meine Nase doch drin. Nicht in Ordnung. Ja, Graphit nehme ich auch wahr, ja. Stimmt, Graphit macht das Ganze so ein bisschen dumpf. Also das gibt dem Ganzen das nimmt dem Ganzen so eine Spitze weg. Ja,
ja. Ja. Jetzt ich finde den Gaumen einfach total schön, weil es wirklich so eine richtig schöne, so eine volle Zitronensäure hat, finde ich. Da ist es richtig Grapefruit, Pomelo, so diese grapefruitige Säure, der hat. Bisschen Salz.
Das ist ziemlich geiles, ja, Salz. Mhm. Das ist ein ziemlich, ziemlich guter Wein. Mhm. Er verliert leider sein Petillon, verliert er relativ zügig.
Zügig, ja.
Was ein bisschen schade ist.
Stimmt, muss man schneller nachschenken.
Mhm. Muss man hastiger.
Er bleibt eben für sich genommen, das stimmt, das ist ein bisschen schade, aber er bleibt für sich genommen eben trotzdem ein guter Wein.
Das stimmt. Obwohl ich finde, dass er mit dem Verschwinden der Perlage dann doch ein bisschen flach wird im Mund. So, also ein bisschen. Okay.
Es bleibt vor allen Dingen das Zitrische, aber das finde ich tatsächlich schön. Es hat, also wenn ihr durchschaut, so, wenn du durchschaust, das sind 10,5% Alkohol, der rote hat 11,5% und der weiße hat wieder 10,5%, also ist sehr dezent. Mhm. Finde ich auch schon mal genau. Gut. Und es ist eigentlich schon richtig gut. Guter Sommerstoff.
Was zahlt man dafür? Ich weiß es gar nicht.
Das war jetzt alles nicht so.
Nee, ist nicht richtig billig. Also Metrophilippe
ist alles nicht so nicht teuer,
richtig
teuer, ne?
Aber es ist auch nicht richtig
teuer. So.
Petnat Pink Renegado Uivo. Ja, ne? Mhm. 15 Euro.
Mhm.
Ja. Ja. Also gemessen daran, wie viel. Und ich weiß noch nicht mal, ob es unbedingt Petnat war, aber wie viel sprudelnde Dinge ich schon getrunken habe, die irgendwie 8 Euro gekostet haben und die wirklich komplett scheiße waren. Also weißt du, wie so eine Limo, wo du ein bisschen irgendwie Industriealkohol beigemischt hast oder sowas. Also da gibt es ja wirklich die unangenehmsten Sachen mit dem tollsten Design auf den Etiketten.
Ja, ja, ja. Also da gibt es ziemlich viel Schlechtes.
Ja, 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 apropos, ich war ja doch auf dieser Weinveranstaltung hier, wie hieß es nochmal?
Ach so, ja, genau, im Napoleon, mit dem Napoleon-Komplex.
Genau, da im Napoleon-Komplex. Also eine alte ranzige Industriehalle, wo früher mal die Deutsche Bahn war, ist das. Dramatisch unterdimensioniert. Also das war so elendvoll, dass wir irgendwann die Flucht ergriffen haben.
Okay.
Weil es einfach, das hat dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Also ich glaube, die haben sich komplett unterschätzt irgendwie. Mhm. Weil super Wetter.
Mhm.
Ein Freund von mir, mit dem ich da war und ich, wir waren gefühlt die Ältesten da. Also waren unglaublich viele junge Leute.
Geil.
Also so, ich sag mal, zwischen 20 und 30.
Ja.
Also bestimmt 85% des Publikums waren zwischen 20 und 30. Und haben auch die meiste Zeit schön in der Sonne gesessen mit ein bisschen Wein in der Hand und so.
Und man konnte ja schon raus, man musste jetzt nicht im Komplex bleiben, ne?
Naja, die Verkostung war komplett innen. Ne? Draußen waren nur so ein paar Biertische und überteuerte Imbiss und noch überteuerterer, so einen, wo du ein Bier gekriegt hast. Irgendwie. 0,3. Mhm. Ein helles 0,3 für einen Fünfer. Weißt du so? Mhm. Okay. Naja. Jedenfalls habe ich da, also dann haben wir gedacht so, boah, so voll, wo gehen wir hin? Man weiß ja auch, man hat ja auch überhaupt nicht so einen Überblick über diesen ganzen, ne? Also wenn man jetzt nicht Christoph Raffelt ist, weiß man halt auch nicht wirklich, was man da tut. Glücklicherweise stand Gernot direkt am Eingang. War aber auch ein bisschen gestresst. Und dann haben wir halt geguckt, so aus welchem Land haben wir denn noch nichts getrunken? Und sind so ein bisschen rum, war auch ganz interessant, insbesondere Osteuropa. Und das aber wirklich mit Abstand geilste, was ich da getrunken habe, ist von einer Firma aus Dänemark mit dem Namen Muri. Hast du von denen schon mal was im Glas gehabt?
Ja, hatten wir das nicht sogar bei einer Sendung schon mit dabei?
Muri? Echt?
Letztes Jahr bei der No-Alkohol-Sendung oder hatten wir Muri nicht mit dabei? Das kann sein, dass wir es nicht mit dabei hatten.
Vielleicht habe ich.
Ja, auf sonst ja. Ja, auf jeden Fall.
Also, das ist Muri, wirklich. Das ist die Entdeckung der letzten Jahre für mich. Also wirklich, ich fand das
ist halt, das Problem ist halt, dass es echt teuer ist.
Ja,
ne, die Flaschen, die kosten ja gerne mal 25 Euro.
Die, ja, die Einstiegssachen kosten 25 Euro.
Ja, genau. Aber es ist halt, also, das ist wirklich toll, ja. Nee, hatten wir nicht in der Sendung.
Also das sind,
hab ich mal in einem Wein am Sonntag gemacht.
Das sind alkoholfreie Pseudoweine. Das ist halt nicht so wie alkoholfreie Weine, also wo ein Wein gemacht wird, der wird dann entalkoholisiert oder sowas, sondern das sind wirklich überkomplexe Säfte. Mit Kefir also angemacht, mit Tee,
mit unterschiedlichen also vergorenen Geschichten.
Unfassbar, wirklich. Ich war, das hat mich, du merkst es gerade, das hat mich sowas von umgeworfen. Also das ist, wenn sowas möglich ist, dann brauchst du auch keinen Alkohol mehr im Glas zu haben.
Genau, also zum Beispiel Passing Clouds, das ist der Weiße.
Ja,
der hat halt irgendwie, der hat Stachelbeerwein, also der hat da nur, also die haben ja ein bisschen, ne? 0,4% oder so.
Ja,
oder,
irgendwie ganz wenig.
Quittenkefir, Jasmintee, irgendwelche Quas da mit drin oder was echt super geworden ist, was ich am Anfang nicht so gut fand.
Mhm.
Aber die haben sich echt auch weiterentwickelt in den letzten Jahren. Nuala, also der Rote.
Ja.
Den fand ich beim letzten Mal auch total abgefahren. Da ist irgendwie so Johannisbeerschalen drin, Johannisbeersaft, Schlehen, Kamillenblüten,
den fand mein Begleiter, Malz, den fand mein Feigen. Begleiter am besten. Ja. Ich fand den Passing Clouds am besten, weil ich bin halt billig.
Ja. Ja. Nein, sehr cool.
Wirklich unfassbares Zeug. Also ich habe schon Angst. Also sagen wir mal so, glücklicherweise ist der Passing Clouds im Moment ausverkauft in der Vinikultur. Sonst wäre ich da nämlich hingefahren und hätte wahrscheinlich mich ruiniert. Und hinterher wäre ich noch nicht mal besoffen gewesen. Aber wirklich, also es ist die Empfehlung. Muri ist wirklich, also hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist.
Es gibt ihn noch bei Pinar da. Ja, genau. Da bist du doch auch Kunde, oder?
Ja, genau. Ja. Ist irgendjemand genau. Nicht Kunde bei Pinar?
Ich weiß gar nicht. Ja. Die haben noch alle vier da. Also es gibt ja zwei verschiedene Rosé-Varianten.
Ja.
Eine, die mit einem bekannten dänischen Restaurant zusammen gemacht haben.
Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Weil ich ja jetzt in Urlaub fahre demnächst. Wenn ich das jetzt bestelle, dann kommt das an, dann geht das zurück. Das ist natürlich auch doof.
Ne? Da sagst du auch was tatsächlich, weil ich fahre ja auch in Urlaub und wir treffen uns da ja, weil wir gerade nach Dänemark fahren. Und ich fahre ja nach Möhne eine Woche und ich hatte mich total darauf gefreut, in dieses Restaurant zurückzukehren, was ich letztes Jahr entdeckt habe. Und jetzt haben die einfach geschlossen. Also die hat nämlich auch Muri auf der Karte.
Geil.
Die haben einfach mal geschlossen und Greta und ich waren todtraurig. Weil es echt besonders war, einfach ein ganz besonderer Ort. So, den Ort gibt es auch noch, das ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe auch keine Antwort bekommen auf
echt, meine du hast gefragt, also oh, krass.
Ja, okay. Ja, ich dachte mal, ich frag mal. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwo im Spam gelandet ist oder was auch immer.
Das heißt aber, ich muss es jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich mir die Sachen bei Pinar bestelle, bevor ich diese Sendung veröffentliche. Sonst ist das danach
genau,
ja auch
oder du guckst, weil das ja ein dänisches Produkt ist, ob du das nicht irgendwo bei dir in der Ecke auch
dann, wenn wir in Dänemark
oder Max kaufen kannst.
Ne? Ja. Wäre natürlich eine Möglichkeit.
Das ist aufwendig.
Na, weiß ich nicht.
Dann bringe ich dir Back-in-Box mit.
Ah, cool. Die drei.
Hat natürlich Alkohol.
Die drei, die du mir noch schuldest, oder wie viele sind das? Zwei? Ich weiß es gar nicht mehr.
Die du mir noch schuldest.
Nee, die du mir
noch. Oder zumindest die hier noch rumstehen.
Genau, ja. Die aus Frankreich, die du mitgebracht
hast. Aus Frankreich, genau.
Ja, nee, ja, bring mal mit. Also ich habe dann auch noch bring ein bisschen Tesch auf dem Bus.
Ach so.
Ja. Irgendwie kriegen wir den Abend schon rum.
Ja, ja. Uivo Renegado wäre der zweite Wein.
What? Es geht weiter?
Der rote. Genau, ich mache mal mit dem roten weiter und dann machen wir weiß zum Abschluss, damit du nicht zu viel Pelz auf der Zunge hast nachher.
Hätte ich den vorher aufmachen müssen? Ich habe gar nicht auf der Webseite geguckt bei dir.
Ich hatte jetzt geschrieben, zur Sendung aufmachen, aber es macht beim Roten schon auch ein bisschen Sinn, den zu dekantieren oder so im Idealfall.
Shit.
Aber habe ich jetzt auch nur ganz kurz gemacht. Ja. Ich dachte ja, ich käme ein bisschen früher nach Hause, war aber nicht.
War aber Deutsche Bahn, ja. Ah nee, war Unwetter. Nee, okay.
Unwetter in Süddeutschland, genau.
Ja. Diese Süddeutschen immer. Mensch.
Ja. Genau, der Renegado, das ist ein, also das Ganze ist eben auch auf diesen Hochebenen da im Hinterland, also Hochebenen sind das eigentlich nicht, also das sind eigentlich weitestgehend Terrassenweinberge, so ein bisschen im Hinterland vom Douro eben hochgelegen und das ist halt so ein typischer, stammt aus so einem typischen alten Weinberg, also alte Rebsorten, alter Weinberg, alte Rebsorten, 25 verschiedene, alles portugiesische Rebsorten. Also man kennt so vielleicht, ne, Touriga Nacional, Tinta Barroca.
Nee.
Bastardo.
Nee. Scheiße.
Susao.
Auch nicht.
Quintarorich.
Du kennst jetzt alles, du kennst jetzt João Bisbrau.
Du kennst Alvarinho, du kennst Alvarinho.
Ja, genau.
Gouveio, Verdeio, Malvasia, das sind alles weiße Rebsorten, die stehen aber mit den roten zusammen. Okay. Das hat man früher immer so gemacht. Genau. 80 Jahre alter Weinberg.
Ist das nicht irgendwie total scheiße? Also, weil du dann hast du irgendwie, weil du ja, du machst ja dann wahrscheinlich zwei Lesen oder lesen die dann auch einfach alles gleichzeitig und.
Genau, die lesen alles gleichzeitig. Das war, okay. Das hat man früher häufig so gemacht. Also die typischen Weine früher waren eigentlich so wild gemischte Rebsorten im Weinberg. Also okay. Man hat teilweise schon auch gesagt, wir machen jetzt nur weiße Rebsorten oder nur rote, aber häufig hat man eben auch wild gemischt. Also rote, weiße und graue zum Beispiel. Ne? Also den schönsten Rosé, den ich kenne, das ist ja der Vigne Métissier von Roque des Anges, wo wir letztes Jahr im Oktober waren. Der hat ja rote, weiße und graue Rebsorten, also ne, Grenache Gris und Carignan Gris und so, also ne, so wie Pinot Gris, also Grauburgunder, ne? Also so kupferfarbene Schalen, die dann aber auch ordentlich schon Farbstoff bringen, wenn man sie irgendwie ein bisschen auf der Maische stehen lässt. Also eigentlich gibt's, wenn man so will, gibt's eigentlich drei verschiedene Farbvarianten von Trauben. Hat sich nur nicht so eingebürgert. Und das hat er tatsächlich alles zusammen gelesen, so wie man das früher auch gemacht hat. Also man hat in diesen Weinbergen dann eine Leitrebsorte, und zwar die so etwa in der Mitte reif wird normalerweise. Ne? Also wie das hier ist, bei denen weiß ich jetzt nicht, aber ein klassischer deutscher gemischter Satz, da ist eigentlich immer Elbling mit drin, die Rebsorte Elbling. Und wenn der Elbling reif war, dann hat man diesen Weinberg gelesen. Und dann hatte man im Zweifelsfall ein paar Rebsorten drin, die so ein bisschen überreif waren, und aber auch ein paar Rebsorten, die noch gar nicht so richtig reif waren. Und das Verrückte ist tatsächlich, es gibt ja Winzer, die haben mal Versuche gemacht, die eine Hälfte des Weinbergs so zu lesen, wie man es immer gemacht hat, nämlich alles zusammen. Und dann auf der anderen Seite die andere Hälfte des Weinbergs also getrennt zu lesen, die Rebsorten immer nach dem besten Reifestadium, und die dann eben nach und nach rausgeholt, einzeln vergoren natürlich und dann den gesamten Saft zusammengekippt, ja. Während bei dem anderen eben alles zusammen vergoren wurde. Und der zusammenvergorene Wein, obwohl da überreife und zu wenig reife Trauben drin waren, war immer der bessere Wein, interessanterweise. Ja. Finde ich ganz spannend. Ja. So, ja.
Entschuldige bitte, aber der hat eine wunderschöne Nase. Wirklich.
Ich auch. Ja.
Also, die.
Ja, es ist. Ja.
Also wirklich eine wunderschöne. Also wirklich wunderschön. Das ist so wie. Also, das hat in der Nase so was Marmeladiges, aber überhaupt nicht diese barocke Üppigkeit, die eine Marmelade normalerweise hat, sondern dabei so eine
ist eher wie Gelee, ne?
Im ja, Gelee, sowas im so, Gegensatz so ein bisschen so gesalzen vielleicht auch noch, frisch und wirklich toll. War der im Fass? Der war im Fass, ne?
Ich glaube, der ist im Beton ausgebaut.
Beton, tatsächlich. Okay.
Ja, ja.
Ich finde, der hat auch ein bisschen was von. Also er hat so ein bisschen Karamell, Vanille, so als wäre er im Fass gewesen.
Stimmt, aber er hat eigentlich nicht das typische Holzaroma. Ne? Ich finde, er hat tatsächlich so einen ganz leichten Touch von Holunderblütengelee, so. Und er hat wirklich so gelbe, weiße und rote Früchte irgendwie gemischt. Und ich finde, er wirkt irgendwie seidig an der Nase schon.
Ja.
Das hat sowas, ja, sowas Sanftes irgendwie. Ja,
der kann am Gaumen kann der nur enttäuschen, fürchte ich. Versuchen wir es mal.
Aber du hast recht, es ist ein bisschen französisches Barrique, aber gebraucht und dann ein bisschen die andere Hälfte Edelstahl, so halb.
Also er schafft leider überhaupt nicht am Gaumen, was er in der Nase verspricht. Aber das macht süchtig.
Also ich denke, es ist nicht zu pelzig.
Nein,
also
null. Ne? Also überhaupt nicht, merke ich nicht.
Ja, ja, ja. Genau, es hat einen ganz feinen das, leichten Gerbstoff drin.
Ja, aber ja, ja. Aber das
er hat nicht das Duftige am Gaumen, was er in der Nase hat.
Und ich finde, im Mund wirkt der, wenn du den blind nimmst, wie ein Weißwein fast. Mhm. Mhm. Also so im Nachhall nicht mehr. Also im Nachhall merkst du, so nach, was weiß ich, einer halben Minute oder sowas, dass du so hinten an der Zunge hinten, also außen, an der Zunge hinten außen so einen leichten adstringierenden Effekt hast. Und das kenne ich von Weißwein eigentlich nicht. Also daran würde ich festmachen, dass es ein Rotwein ist. Aber das ist auch das Einzige, woran ich es festmachen würde. Und wenn ich ihn nicht gesehen hätte, sowieso nicht. Also. Mhm. Mhm. Aber ist also...
Ist halt wirklich... Also das sind jetzt richtig Sommerweine. Ne? Wir hatten jetzt in der letzten Folge, da war ja auch schon Sommer und die Weine waren so ein bisschen schwerer. Das hier, finde ich, ist halt alles, hat halt alles so eine schöne sommerliche Leichtigkeit. Ja. Und das war jetzt auch so ein bisschen die Idee dabei. Genau.
Chat sagt, fast schon wässrig.
Ja, das und genau, und wenig Charakter. Das finde ich nicht. Es ist irgendwie ein eigener Weintyp, finde ich. Das ist so nah am am Rosé eigentlich, also am Claret sozusagen, wie die das in Bordeaux gemacht haben oder immer noch machen, also diesen eher dunkelfarbenen Rosé. Aber ich finde nicht, dass der zu wenig Charakter hat. Also wässrig würde ich sagen im Sinne von schon recht transparent in der Aromatik. Mhm. Aber was ich eigentlich sehr schön finde, ist, dass der eigentlich eine sehr schöne, eingebundene Säurestruktur hat, die schön frisch ist, aber nicht so hervorsticht jetzt wie zum Beispiel beim Pet Nat. Das ist schön eingebunden. Und dazu hat er halt so einen leichten Gerbstoff, ja? Also wie bei einem weißen Orange, also wie bei einem Orangewein so ein bisschen.
Und dann kommen aber nicht, weil Sven schrieb gerade in den Chat, könnte blind ein Orangewein sein. Und ich finde halt nicht, weil ich finde, der hat nicht genug Gerbstoffe, um ein Orange zu sein.
Naja. Das kommt immer so ein bisschen auf Orange an. Also,
ja, sicher, du trinkst natürlich die viel feineren Orange-Weine, weil du ja der viel feinere von uns beiden bist. Natürlich der feine Herr.
Ich probiere wahrscheinlich einfach mehr
davon. Aber das, was halt richtig, richtig brutal ist, also dieses wässrig ist wirklich, er ist schon, der ist halt auch nicht leicht. Also, weißt du, der ist eher dünn. Mhm. Aber ich finde, die Textur ist dünn. Aber geschmacklich finde ich den, also dünn, ich finde den überhaupt nicht dünn. Also du erwartest eine ganz andere Bombe, wenn du dran riechst vorher, aber ich finde den Geschmack überhaupt nicht wässrig, überhaupt nicht leicht, überhaupt gar nichts. Und das Gemeine an diesem Zeug ist, dadurch, dass das so eine dünne Textur hat, säufst du das wie Wasser.
Mhm. Ja, ja.
Und das hast du dann davon. Wie viel Umdrehung hat der Lump denn hier? 11,5, okay.
Ist, glaube ich, auch der günstigste Wein, kostet 11,50.
Echt geil.
Ja, ja.
Super Mitbringsel auf die Grillparty. Ja.
Und das finde ich schon okay. Ne? Also klar, das ist kein komplexer Wein. Das ist kein tiefsinniger, tiefgängiger Wein. Aber ich finde, das ist schon richtig schöner Sommerwein.
Ja, genau, ist eine Unverschämtheit.
Ja, aber eben so diese rotbeerige Aromatik mit sich bringt. Ja.
Das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Also das ist so eine Flasche, die kann ich in einer halben Stunde wahrscheinlich einfach weggesoffen haben.
Ja.
Und dann wundere ich mich, dass ich wieder alles umrenne, wenn ich ins Bett gehe.
Ja, wobei das halt mit den 11,5% auch ganz angenehm ist, weil es dann nicht ganz so reinhaut.
Dann kann man noch eine von trinken.
Macht schon einen deutlichen Unterschied jetzt zu 13,5%
ja,
oder so.
Ja,
ne? Und ich weiß jetzt nicht, das müsste der Chat beantworten, wie das jetzt zum Fisch passt oder zu welchem Fisch. Das muss ich nachher mal ausprobieren.
Stelle ich mir schwierig vor. Was hatten wir für Fisch? Jetzt habe ich den Fisch
nicht. Also da sind ja auch so ein bisschen schärfere Sachen dabei.
Beim Fisch,
das funktioniert.
Ja. Also da wäre ich mir nicht so sicher.
Weiß ich auch nicht.
So, was haben wir denn für Fisch? Ich muss jetzt hier nochmal auf der Liste gucken. Meiner steht nämlich auch in der Küche. Ja, der Bacalao könnte gehen. Also die Makrelen mit Sicherheit nicht. Makrelen in scharfer Tomatensauce, da stirbt der Wein komplett hinter, vermute ich mal.
Mhm.
Aber wir fragen einfach die Schattenredaktion. Ja, hey Chat, genau. Sag doch mal. Ich hab zu wenig gegessen, ey. Oh fuck.
Ja, ich auch.
Also wirklich. Ein bisschen gefährlich, würde ich
immer. Ja, das ist einfach Vendeswaff, wenn man es französisch ausdrücken will. Das ist einfach.
Was? Vendeswaff?
Ja, Vendeswaff ist ja, also wenn man es übersetzt, Saufwein oder Trinkwein oder Bistrowein irgendwie, ja. Genau. Irgendwie früher, findest du ja in Frankreich eigentlich auch nicht mehr, aber früher hast du sowas in Frankreich zur Mittagszeit im Bistro getrunken, ja. So, ja. Dann hast du Siesta gemacht.
Und das Tolle ist halt auch, aber ich finde halt auch, also das ist wirklich toll. Du kannst zu dir zum Grillen gehen und kannst halt deine Freunde, die Weinnerds sind, kannst du den hinstellen, mit denen kannst du dann drüber reden. Und die keine Weinnerds sind, mit denen kannst du einen saufen und das mit demselben Produkt. Das ist schon cool. Mhm. Also weil der ist halt, sobald du dran riechst, ist das was ganz anderes als das, was du trinkst. Und das ist echt. Ich finde das ganz schön. Also ich finde es echt super.
Ja.
Weil das ist halt, ne, einer der Tricks, wenn man so beim Trinken ist, ist ja auch nicht jedes Mal, wenn man sich zuprostet oder anstößt, dran einen Schluck zu trinken, sondern einfach sich zuprosten und dann mal dran zu riechen und den dann wieder wegstellen. Das ist ja so einer der Tricks, mit dem man den Abend ein bisschen, vielleicht eine Stunde oder so länger durchhält. und das kann man da total gut machen, weil du hast halt jedes Mal, wenn du dran riechst, hast du eine Sache und wenn du das trinkst, hast du eine andere Sache. Also ich finde, das passt nicht zueinander, obwohl es total super ist.
Mhm, verstehe, ja.
Ich sollte dir Konkurrenz machen. Ich sollte anfangen, über Weine zu schreiben.
Ja, mach doch.
Aber eben auf meine Art.
Ja, ja, also das, ja, warum nicht? Also es gibt ja irgendwie jetzt auf Instagram, ich weiß nicht, wie lange er das durchhalten wird.
Ja.
Aber es gibt Milton Sidney Curtis, der sitzt irgendwo in Baden. Und der macht halt, im Prinzip macht er so ein bisschen, der macht Weinbeschreibungen so ein bisschen im Hip-Hop-Style, wenn du so willst. Ja. Und ich finde es ziemlich cool.
Okay.
Ich finde es, also ich lese das gerne. Ja. Milton Sidney Curtis.
Okay. Ja, aber ich mache jetzt nicht.
Former Social Media Avoider turned Wannabe Influencer. Copywriter. Wine Lover, Silly Ass. Und genau, also ich bin, wie gesagt, das ist echt nicht ohne. Also das hat schon guten Zug. Das ist sehr ehrlich, finde ich, was er schreibt und ist aber natürlich auch sehr, sehr, sehr hochgedreht, also auf einer hohen Umdrehung sozusagen.
Also du meinst so ein Aufgeregtheitsniveau oder was meinst
ja,
du?
Ja, es ist halt so sehr, also es ist halt schon sehr expressiv und ja. Ich weiß nicht genau, wie lange man das durchhält, so expressiv zu schreiben über Wein und ob es dann nicht irgendwann auch sozusagen man sich dann irgendwann auch selber zitiert sozusagen. Ja?
Das einmal und das andere ist halt natürlich, wenn du, also ich weiß jetzt nicht, was er macht, ich tue ihn mal in die Shownotes, dann können das alle sich klicken. Ich weiß nicht, was er macht, aber wenn er eine sehr enge Masche, eine sehr eng definierte Masche hat, dann hast du halt irgendwann so einen Kurt-Krömer-Effekt. Das funktioniert die ersten 10 Mal, ist das irgendwie erfrischend und neu und irgendwie ganz cool, aber das nutzt sich halt extrem schnell ab und ist dann irgendwann nur noch langweilig und nervt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich anfangen werde, über Wein zu schreiben. Ich habe genug zu tun.
Ich denke auch.
Meine Therapeutin sagt, ich habe genug zu tun. Meine Therapeutin nennen.
Ja.
Mit der einen bin ich noch
verheiratet. Ach so, die eine, mit der du verheiratet bist und die andere. Ja, verstehe. Ja. Verstehe.
Warum dieser fruchtige Fusel in Stuttgart von abgewrackten Bachelor-Kandidaten, Z-Promis auf Methadon und uniformierten Acai-Bowl-Schnuten gefeiert wird, wie der internationale Tag des Avocado-Toasters, Staffelfinale von Love Island, kann ich vermutlich entgegen aller Erwartungen bestens verstehen. Ja, I get the point. Das halte ich keine 10 Postings aus. Ja.
Er schon?
Ja.
Nee, also. Er schon. Und das auch immer noch, aber.
Ja. Ich hab ihn mal abonniert, mal gucken, was
passiert. Aber ich finde es einen ganz coolen Ansatz auf jeden Fall. Ja. Das ist mal was anderes. Ja, genau. Also manchmal geht mir mein eigener Weinsprecher auch schon auf den Sack.
Ja, also mir ist dein Weinsprecher schon immer auf den Sack.
Ja, siehst du mal.
Ja, es gibt halt in deiner Branche gibt es halt so Floskeln.
Ja, klar.
Preis-Genuss-Verhältnis, das ist was ich gerne jedem, der über Wein schreibt und redet, um die Ohren hauen würde. Dummerweise habe ich keine bessere Idee.
Ja, ich habe auch schon länger darüber nachgedacht. Ja,
glaube ich.
Natürlich. Ja.
Ja. Und wenn er ein bisschen länger im Glas ist, wird der in der Nase noch mal ein bisschen holziger.
Mhm.
Also so astig. Mhm.
Ja, ja, ja.
So,
ja,
so, ne?
Ja. Ja.
Das ist ein geiler Wein.
Schenk mir jetzt mal meinen dritten ein. Ich bin komme ja gerade irgendwie. Ich war jetzt eine Woche unterwegs, vor allen Dingen war ich in Franken.
Mhm.
Und in Franken.
Ist schon den nächsten Wein hier, oder was?
Alter. Ja, so langsam.
Alter!
In Franken zeigt sich halt wahrscheinlich das, was es im Amaduro schon länger gibt, nur dass die halt die angepassten Rebsorten haben im Gegensatz zu Franken.
Mhm.
Wie extrem schnell der Klimawandel im Weinbau voranschreitet.
Ist es für den Weinbau der Klimawandel oder ist es für den Weinbau die Klimakrise?
Nee, ist der Klimawandel, ne, der dafür sorgt, dass...
Na, ich weiß nicht. Also schaffen die es, sich anzupassen rechtzeitig?
Nee, das werden große Teile der Winzer werden das nicht schaffen, weil die halt nach dem Motto arbeiten, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja.
Und das ist halt, das zeigt sich halt da, ne? Die schreien alle nach Wasser, die wollen jetzt irgendwelche Pipelines vom Bodensee nach Franken verlegen, damit sie Wasser bekommen.
Ja.
Und irgendwie in den Höhen, also auf den Hochebenen, also sozusagen obendrauf auf den Bergen irgendwelche großen Wasserbassins bauen, damit sie irgendwie Wasser kriegen. Anstatt halt eine vernünftige Bodenbearbeitung zu machen, die den Weinberg nicht austrocknen lässt.
Ich habe gerade, und das ist ein Teaser auf eine Sendung, die Ende August erscheint, ich habe mit jemandem gesprochen, der den Dürremonitor verantwortet.
Mhm.
Und in dieser Sendung gibt es den abgefahrensten Twist, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann.
Mhm.
Die Dürre, die wir gerade sehen, ne? Da kennst du diese Karten, ne? Dürremonitor, war schon alles rot und so. Das ist gar nicht so schlimm.
Mhm.
Das habe ich wirklich, ich habe echt da gesessen und gedacht, hat er das gerade wirklich gesagt? Das darfst du aber nicht den Querdulis erzählen, Freundchen. Also er sagte, der sagt halt, das ist eine Dürre, aber das ist vor allen Dingen deshalb ein Problem, weil wir so lange Dürreperioden nicht gewöhnt sind. Also es kann durchaus sein, dass sich nächsten Winter das alles wieder normalisiert. Und die Dürre, die wir im Sommer sehen, ist auch für die Landwirtschaft, ich weiß nicht, wie es für den Weinbau jetzt ist, aber für die Landwirtschaft insgesamt gar nicht so großes Problem. Vor allen Dingen im tieferen Boden. Aber egal, hört euch die Sendung an. Oh, noch ein Teaser. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja auch der ein oder andere Weinnerd oder die ein oder andere Weinnerdin hat vielleicht Lust am... Nee, ich muss das anders anfangen. Christoph, was machst du denn eigentlich am 21. August?
Am 21. August? Müsste ich jetzt in den Kalender gucken. Soll ich mal in den Kalender gucken?
Guck doch mal in den Kalender.
Bin ich da möglicherweise in Köln?
Bist du da möglicherweise in Köln?
Ich könnte möglicherweise in Köln sein.
Ja, das ist ja ein Ding, Christoph.
Ja.
Findest du eigentlich auch Leute immer so gruselig, die, wenn sie mit dir reden, immer wieder deinen Namen sagen, Christoph?
Ja, wenn das so häufig vorkommt, finde ich das auch ganz gruselig.
Warum machst du das? Warum machst du das mit mir? Ja.
Ja.
Nein, das ist also sozusagen die Einladung hier. Am 21. August, nicht die Einladung an dich, du bist eh eingeladen, weil das ist ja sowas ähnliches wie nennt man es denn, Betriebsfeier oder so, aber kommt halt immer keiner. Doch Hellfeld war mal da und stand dann da und hat sich irgendwie 50 Nerds angeguckt, die alle mindestens 30 Jahre jünger waren als er und ist dann wieder nach Hause gegangen. Aber ist ein lieber Kerl. Odonien 23 findet statt am 21. August 2023 im Odonien in Köln. Bier, Softdrinks und wenigstens eine Köfte pro Nase, je nachdem, wie viele Leute kommen. Letztes Jahr hatten wir 10 Kilo, das war ein bisschen wenig für die wenigen Leute, die da waren. Dieses Jahr würde ich ein bisschen mehr besorgen. Also Bier, Softdrinks und Köfte gibt es vom Haus. Und wer will, kommt vorbei und bringt noch irgendwas mit. Salat, Grillgut, also wir haben da einen Grill. Brot, Snacks, Bier, Wein, was auch immer. Nur wer was mitbringt, bringt bitte 10% mehr mit, als er oder sie selber verbraucht, weil dann ist für alle gesorgt, nämlich auch für die, die nichts mitbringen können.
Mhm.
So ähnlich wie das mit den Podcasts funktioniert. Ein paar Leute finanzieren uns Podcaster und alle anderen, die nicht können oder wollen.
Genau, oder wollen.
Die dürfen halt trotzdem mitmachen, weil es funktioniert in der Mischkalkulation. Also, 21.8., schreibt euch das in den Kalender, kommt vorbei, fände ich lustig. Und erwartet bitte nicht, dass da irgendwie eine Bühne ist, wo dann irgendwie so Christoph und ich auftreten.
Nee, das machen wir ja nochmal irgendwann an anderer
Stelle. Genau. Das Schöne an Odonien ist, und ich hoffe, dass das auch immer so bleibt, das Schöne an Odonien ist, dass nicht ich der Entertainer für alle bin, sondern alle sich mit allen entertainen, weil da sehr viele Leute sind, die einfach ungefähr gleich ticken, weil sie halt den Quatsch sich anhören, den ich so...
Weil sie sich alle gemeinsam ertragen.
Genau.
Seit Jahren.
Seit Jahren, genau. Irgendwann kriege ich ja. Dresche.
Es gibt aber mindestens darum, eine Gemeinsamkeit.
Ja. Genau, aber wenn es irgendwann gefährlich wird, darum mache ich das ja in Odonien, weil da ist direkt der Puff gegenüber und dann hole ich mir halt einfach die Knochenbrecher aus dem Puff und sage, hier Jungs, ich habe ein Problem, könnt ihr mir gerade mal helfen?
Ja.
Vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht, vielleicht sagen die auch, nee, dann kriegst du jetzt echt erst recht, na egal. Wo waren wir? Wir waren beim Weißwein. Ich habe schon getrunken, genau, und merkt, dass ich nichts gegessen habe.
Scheiße. Nee, es geht.
Es geht.
Völlig
oh, riecht ja geil.
Ja, ja.
Boah.
Genau, also das ist so, ne? Das ist so ein bisschen Maischevergärung in Reinkultur, würde ich sagen. Ja? Also wir haben jetzt hier tatsächlich diese Moschkartell-Trauben, also so eine typische südländische Rebsortengruppierung. Mhm. Das ist nicht mal eine Familie, weil Moschkartell ist irgendwie. Es gibt 30 verschiedene Varianten davon und sie sind teilweise nicht mal miteinander verwandt, aber man hat sie irgendwie Moschkartell genannt und sie sind alle südliche, eigentlich alles, vor allem Mittelmeer-Rebsorten. Das hier ist ja jetzt nicht mehr Mittelmeer, das ist ja schon, aber es ist halt schon Süden und heiß. So.
Interessant ist,
die halt sehr gut klar.
Er ist dunkler als das, was wir vorhin als Rosé bezeichnet haben.
Ja, das stimmt. Also er hat schon eher so kupferfarbene Trauben heute und war halt 4 Monate auf der Maische, also das ist schon richtig orange, ne? So 4 Monate Mazeration, das ist richtig orange.
Ja, und dafür ist aber vergleichsweise wenig orange, also farblich jetzt ist er.
Ja.
Schön. Okay.
Ja, also jetzt. Boah.
Brause.
Ja.
Brause. Brombeerbrause. Brombeer. Schwarze Johannisbeer-Brombeerbrause.
ja, ich dachte Brombeer. Genau, also, schwarze Johannisbeer.
Das ist schon Brombeer,
ne? Hatte ich also jetzt
diese,
weniger.
Doch, diese Brombeersüße. Dunkle,
ja,
dunkle süß, Beere,
ja, okay,
aber in süß.
Ja.
Da fällt mir nur eine Brombeere ein.
Ja, dazu bist du ein bisschen Mostapfel.
Ja.
Ich finde, dass alle drei Weine so einen Graphitton haben. Der hat es hier auch, finde ich. Und es ist noch so ein bisschen Hopfen mit dabei, finde ich.
Hopp, ja.
Das wären jetzt so meine Marker irgendwie. Auf Brombeer wäre ich nicht gekommen, aber ja, verstehe ich, genau.
Aus dem Chat.
Auf jeden Fall Johanniscreme,
Zitronen-Orangentart, ja, okay. Solero-Eis, Maracuja. Maracuja?
Nee, das habe ich auch nicht, gar nicht. Also was ich noch so ein bisschen habe, ist... ist halt so ein bisschen muskatig, also so ein bisschen
das
ist Rosen, Rosenwasser-Aromatik.
Ja,
ne?
So dumpf exotisch, ne? So, ja. So ein, ja, also dumpf im Sinne von nicht spitz, nicht scharf, nicht
gar nicht. Und irgendwas Reifes, Orangiges. Also es ist nicht Orange selber, vielleicht so ein bisschen Kumkat oder so. Also es ist auf jeden Fall so ein Spritzer Agrumen, Zitronen, also Zitrusfrüchte mit drin.
Der Chat ist aber jetzt verstärkt der Meinung Maracuja und ich finde das auch. Das ist dein, wie nennt man das denn, deine Zitrusfrucht, also deine exotische Frucht. Es ist, glaube ich, Maracuja. Weil Maracuja hat ja auch sowas Orangiges.
Moa.
Ne? Hopfen, Holunder. Geil,
ja, geile Name. Blüte, ne? Nicht roter Holunder, also nicht der genau. Schwere
Sanddorn. Rote,
also Holunder, genau.
Sag mal, was ist das eigentlich?
Also ich krieg kein Maracuja in die Nase, aber
okay.
Ja, wenn ihr es sagt.
Okay. Also bei Maracuja gehe ich am ehesten mit, wenn es darum geht,
okay. Irgendwas
Orangenes zu haben. Ja. Mhm. Sag mal, wo ich Sanddorn sage, was ist das eigentlich mit dem Sanddorn? Haben die alle einen an der Waffel? Machen die da, also magst du das?
Nee.
Sanddorn-Marmelade, Sanddorn-Bonbons, Sanddorn-Schnaps, Sanddorn-Dies,
nee, damit kannst du mir auch fern bleiben.
Das ist doch Felgenreiniger. Ich meine, machen die das, weil da nichts anderes wächst bei denen da oben? Oder warum machen die so ein Sanddorn-Gewese?
Ja, genau, weil das, also ich meine, es ist ja, also, das hat einen extrem hohen Vitamin C-Gehalt,
ja,
das
toll,
ist gesund.
Hat Ascorbinsäure, ne? Auch.
Also. Ja. Ja, ja, das ist halt die Frage, so, genau. Das ist auch so gar nicht mein
Ding irgendwie.
Also ich finde auch, weil es so recht penetrant ist, also ich tue mir das nicht mal ins Müsli, weil es dann irgendwie so schnell die restlichen Aromen überlagert, ja. Mit so einem komischen, ja, nee, also.
Sanddorn, der Ketchup Gottes. ist es, also so, das erinnert mich da immer dran. Also ich finde Ketchup eine ganz fürchterliche Erfindung, weil alles, was man mit Ketchup würzt, hinterher nach Ketchup schmeckt. Mhm. Und nach nichts anderem. Tropi Frutti schreibt gerade Niklas in den Chat und das Ding riecht nach Tropi Frutti. Das Ding riecht nach Tropi Frutti, aber im guten Sinne. Also nicht wie Tropi Frutti.
Okay. Nicht wie Tropi Frutti im schlechten Sinne.
Das Grauenhafte. Ich finde ja, so Weingummitüten aufreißen ist das zweitschlimmste nach Frikadellenpackungen aufreißen.
Oh Gott, ja. Überhaupt so jede Form von Aufschnitt oder so aufzumachen ist wirklich fies.
Hm. Ja. So, Gaumen. Ui. Ui.
Da wüsste ich jetzt gerne wieder, zu welchem Fisch das passt. Also, das ist ja nicht unbedingt ein Wein, den du solo trinkst, ne?
Nee, aber Makrelen in scharfer Tomatensoße, das kann der ab. Mhm. Mhm.
Ja.
Also, er hat so viel Grip, das nimmt er weg.
Genau,
also,
der hat mehr Grip als der Rote und der hat eben auch dieses Herbe. Mhm. Dabei und wenig Frucht.
Gar keine. Ne? Also an meinem Gaumen ist da praktisch keine Frucht mehr, sondern nur noch Herbes.
Genau. Ja. Und das ist jetzt aber kein Wein, den ich jetzt empfehlen würde, den solo zu trinken, aber wenn du jetzt irgendwie beim Grillen bist und irgendwie Gemüse auf den Grill schmeißt und ein bisschen Fisch und ein bisschen Wurst und so, dann funktioniert das super.
Der wird, ich glaube, dass der jede beliebige Kräutermarinade oder sowas wegstecken kann.
Ja, locker wegsteckt. Naja.
Also.
So, ich habe ja hier noch. Ich muss mal gerade in diesen Kabeljau rein. Ich muss jetzt auch mal was essen.
Gerade mal in den Kabeljau beißen.
Mhm. Mhm. Oh, schön.
Funktioniert das?
Moment.
Moment.
Ich muss erstmal den Kabeljau für sich. Ah ja, das geht schon.
Aber das schon, also trotz.
Ist noch nicht ideal, aber.
Ja.
Es pusht halt schön die Säure im Wein.
Ja.
Stört sich auch nicht gegenseitig. Ja. Ja. Ist jetzt kein großartiger Effekt, finde ich, aber. Also er könnte sozusagen, damit man ihn auch für sich genommen trinken kann, so ein bisschen mehr Frucht haben,
finde ich. Ja, ja. Aber er ist trotzdem.
So ein bisschen. Ja.
Er ist trotzdem toll.
Ja.
Weil das,
also ich finde die. Ja, sorry.
Nee, bitte, du bist hier der. Ja,
nee, mach.
Okay. Das ist wieder so einer von diesen Weinen, die haben wir gelegentlich, die anders sind.
Mhm. Mhm.
Also, ne, weil da eben praktisch keine Frucht mehr drin ist, zumindest an meinem Gaumen praktisch keine Frucht mehr drin ist. Und diese ganze Würzigkeit, Steinigkeit, Salzigkeit, Irgendwasigkeit, also alles, was man in der Geologie findet, ist da ja drin.
Ja, genau.
Das,
ein Geologenwein.
Genau, geologistisch. das hast du in der Konzentration oder in der Konsequenz hast du das sehr selten. Also ich jedenfalls habe das sehr selten. Ich wüsste jetzt auch tatsächlich aus dem Stand nicht, ob ich was so Unfruchtiges jemals getrunken hätte. Und ich finde das ziemlich geil, ehrlich gesagt.
Ja, cool.
Auch zum Solo-Saufen. Weil ich nach jedem Schluck ein bisschen nachdenken muss. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und worüber ich am meisten nachdenke gerade ist, warum habe ich mit den Gerbstoffen aus einem Orange-Wein weniger Probleme als mit denen aus einem Rotwein?
Mhm. Interessant, ne?
Also das große Problem, was ich glaube, vor zwei oder drei Sendungen hatte.
Das habe ich noch nicht verstanden,
woher das kommt. Was ich vor zwei oder drei Sendungen, wo ich wirklich bah gerufen habe, also was wirklich richtig mich quasi angewidert hat als Gefühl jetzt, das habe ich hier nicht. Der hat halt Hölle Gerbstoffe. Also vor allem, wenn du den dann so vor den Zähnen so rumspülst, ne?
Ja, der hat wirklich ordentlich Gerbstoff.
Und das macht
mir. 4 Monate liegt ja kein Rotwein auf der Maische.
Ja. Und das macht mir nichts. Und das wüsste ich, das würde ich gerne verstehen, warum mir das nichts macht.
Das würde ich auch gern verstehen.
Also.
vielleicht mal mit jemandem darüber unterhalten, der sich da vielleicht auskennt.
Kennen wir vielleicht einen Sensoriker? Vielleicht jo, sollten wir da mal hinfahren zu unserem Bekannten, der Sensoriker ist. Obwohl in Südfrankreich willst du jetzt gerade wahrscheinlich auch nicht sein. Dürfte auch sehr deprimierend sein da unten.
Das ist schon, wie gesagt, in Franken deprimierend. Das ist der Wahnsinn, echt.
Okay.
So trocken. Und wir hatten am Sonntag, gut, zwar überall heiß, da hatten wir dann 38 Grad. Ne?
Ja.
Im Weinberg waren es 60. Das ist schon brutal.
Wann wird das zu einem Problem? Also, weil vielleicht ist das ja im Moment, vielleicht ist es, was genau macht das? Was genau macht die Hitze genau jetzt im Weinberg? Also, was hätten die jetzt lieber im Weinberg?
Naja, die Hitze macht, also die Trockenheit, also es ist ja komplex. Die Hitze und die Trockenheit sorgt für Riesenprobleme im konventionellen Weinbau, wo immer noch sozusagen die Oberflächen abgespritzt werden mit Chemie. Also einfach die, du keine Biodiversität in der Bepflanzung hast, sondern den nackten Boden, ja,
ja,
der teilweise dann auch noch umgepflügt wird in den Zwischenzeilen zwischen den Reben. Und da kannst du dir ja vorstellen, dass das alles komplett austrocknet. Zumal die dann mit dem Schlepper da durchfahren. Das heißt, du hast dann immer noch diese verfestigten Rinnen.
Verdichtung. Kranplätze müssen verdichtet werden. Genau,
die Verdichtung. So. Ja. So, jetzt stell dir vor, so, das hast du auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du Weinberge biologisch bewirtschaftet, die lassen die Begrünung stehen, die setzen sozusagen da alles Mögliche eben rein an Stickstoffpflanzen und anderen Pflanzen. Die lassen die auch stehen, wenn überhaupt, dann machen die einmal mit der Walze platt, so. Wenn die zu stark sozusagen konkurrieren mit den Rebstöcken um Wasser oder was auch immer, Nährstoffe, dann machen die einmal mit der Walze platt, dann wird daraus Stroh oder Heu.
Mhm.
So. Aber der Riesenunterschied ist, der Boden wird nicht aufgerissen und unter dem Heu oder unter den Pflanzen bleibt der Boden tatsächlich, bildet sich eine Humusschicht, die du im konventionellen Weinberg nicht hast. Und mit allem Bodenleben, was dazugehört, ja, also Regenwürmer, Mikroben und so weiter, Pilze, hast du in dem anderen Weinberg nicht. Wenn du hast da wirklich Weinberge, da hast du 20 Zentimeter voneinander entfernt einen völlig ausgetrockneten Klumpen Erde und einen in hell, so, ne? Und dann hast du einen braunen, lockeren Boden, den du in der Hand zerkrümeln kannst, so, ne? So, das ist der Unterschied schon mal in der Idee, wie ich einen Weinberg pflege, sozusagen.
Das heißt aber, dass solche Witterungsbedingungen, wie wir jetzt haben, überleben die Discounter-Weinproduzenten überleben das nicht.
In manchen Teilen, genau, überleben die das nicht.
Aber so, die Weine, die wir trinken, also die Winzer, von denen wir trinken, die überleben das, weil die halt anders umgehen mit ihren Böden.
Genau, deswegen lege ich auch so einen Wert darauf. Ne? Ja. Also das ist, genau so ist es. Also der Schritt, den ich noch weitergehen wollte, war, du hast ja, also die große Veränderung im Klimawandel ist ja unter anderem, dass du heutzutage kaum noch Landregen hast, ja, der sich über Stunden hinweg zieht, sondern meistens nur noch Starkregen, wie wir das jetzt auch unten im Süden hatten, wo ich jetzt irgendwie mit der Bahn gekämpft habe, weil es halt Unwetter gab. Und diese Starkregen, die sorgen ja dafür, dass du innerhalb kürzester Zeit ein Wasser auf die Fläche bekommst, was du normalerweise in 4-5 Tagen bei einem vernünftigen Regen bekommen würdest.
Mhm.
Und in diesen trockenen Weinbergen fließt dieses Wasser einfach vollständig ab.
Ja.
Durch diese von den Schleppern erzeugten Regenrinnen im Prinzip, ja. Aber die nehmen natürlich die ganze Zeit Oberboden mit, ja. Und dann hast du unten eine braune Lake oder ja, einen braunen
Brackwasser.
Brackwasser, ja. Und hast aber immer eine Schicht von Oberboden verloren.
Mhm.
Und Oberboden wieder zu erzeugen, braucht halt Jahre normalerweise, ja.
Naja, haben wir ja also gesehen bei Tom Lübbe, wie lange der daran arbeitet, diesen Boden aufzubauen da unten in Frankreich.
Ja, genau. Ja. Also es ist schon ziemlich bitter. Und wenn du dann da durchfährst, dann siehst du halt eigentlich exzellente Steillagen da in Franken, die aber jetzt schon eigentlich katastrophal aussehen, weil die die Reben sind irgendwie hellgrün statt dunkelgrün. Da merkst du schon, die haben Mangelerscheinungen. Mhm. Die Erde ist trocken und fest und ja, und dann schreien die nach Bewässerung. Ne? Also es ist irgendwie verrückt. Und dann war ich bei einem der besten Weinbauern eigentlich in Franken, beim Stefan Krämer, mhm, der auch Landwirt ist, Biolandwirt seit den 80er Jahren. Beziehungsweise sein Vater hat das auch in den 80er Jahren umgestellt und er ist das irgendwie seit den 90er, 2000er Jahren. Bei dem sieht es halt anders aus und der ist aber interessanterweise für seine Biolandwirtschaft ist der so ein Vorzeige-Naturlandbetrieb, der sich dazu verpflichtet hat, auch bei Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn sich Leute dafür interessieren, umzustellen auf biologische Landwirtschaft. Ne? Nicht Biodünen, nicht Esoterik, gar nichts, einfach biologische Landwirtschaft. Ja. So, da steht der mit seinen Terminen auch immer in der Landwirtschaftszeitung drin, die alle lesen da, ne? Alle Landwirte. Und dann hat er mich gefragt, in den letzten 10 Jahren hat er 80 Termine angeboten. Wie viele Leute sich bei den 80 Terminen wohl gemeldet hätten?
Oh Gott.
Grad mal.
5.
Also, es waren 3.
Krass.
Ja. Also es haben sich in den 10 Jahren haben sich 3 Leute gemeldet, die mal mit ihm darüber reden wollten, wie das denn aussehen könnte, wenn man vielleicht irgendwie mal von konventioneller auf biologische Landwirtschaft umstellt.
Ein
Beratungsgespräch.
Aber die, ja. Was aber auch die nachhaltige Bewirtschaftungsmethode ist, und das meine ich jetzt nicht mal aus Umweltgründen, sondern einfach nur aus Businessgründen.
Ja.
Also das ist, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist eine Biolandwirtschaft, also Bio-Weinbau, mit einem gesunden Boden auch gut fürs Geschäft, vor allen Dingen gut fürs Geschäft. Weil die können in 10 Jahren dann überhaupt noch Wein machen. Was erwarten die denn dann, was sie in 10 Jahren tun?
Ja.
EU-Subventionen nehmen.
Ja, genau. Oder eben nach Bewässerung schreien. Ne? So, also wie sie es jetzt im Weinbau schon machen. Das ist irre. Also es ist wirklich irre. Aber das spiegelt natürlich auch... Also ich meine, wenn du den Deutschland-Trend ansiehst, dann haben wir halt den überwiegenden Teil der Gesellschaft, die eigentlich nichts ändern wollen.
Ja.
Und so ist es da halt auch.
Ja.
Also insofern muss es einen auch nicht wundern.
Ja. Ja.
Also wir wollen nichts ändern im Großen und Ganzen hier.
Und hinterher zahlen
wir alle. Weil war ja schon immer so und uns geht's ja gut und wollen wir auch behalten. Und der Rest wird, glaube ich, im Wesentlichen einfach schlichtweg ausgeblendet.
Ja, und hinterher zahlen wir alle mindestens 10 Euro für eine Flasche Wein. Allerdings die für 3 Euro kaufen, merken nicht, dass sie eigentlich noch 7 Euro aus ihrem Steuersäckel draufgezahlt haben, ne?
Genau.
Was jetzt sehr übertrieben war, aber darauf läuft es ja hinaus. Also ich meine, siehst du in Frankreich auch.
Und vor allen Dingen, weißt du, Wein ist ja Genussmittel. Das kann man ja kappen. Aber das Problem ist ja, das wird bei Gerste, das wird bei roter Beete, das wird bei Möhren, das wird bei Weizen genauso sein.
Mhm.
Ja? Weil die brauchen ja genauso Wasser. Und die brauchen halt genauso eigentlich einen lebendigen Oberboden.
Mhm.
Ja? Also eine Humusschicht im Boden, damit sich das da was tut. Ja.
Ja, überhaupt, damit sich da Wasser sammelt. Das wäre ja schon mal ein Anfang.
Ne? Wasser hält. Ne?
Ein
Boden, der Wasser hält. So.
Ja.
Also die Katastrophe an der Ahr wäre ja auch nicht so schlimm gewesen. Also auf der einen Seite klar, weil alles viel zu viel betoniert ist. Aber auch, du hast natürlich in der Ahr die ganzen Weinberge und da ist ja auch der geringste Teil, also ein minimaler Teil eigentlich auch biologisch bewirtschaftet.
Ja.
Und der größere Teil ist eben auch, denke ich mal, so, dass der das Wasser praktisch nicht halten kann. Ja? Und dann läuft es halt die Hänge darunter, was nicht sein müsste.
Mhm.
Ja? Aber es war so.
Mhm. Das ist aber jetzt mal so gegen Ende der Sendung echt irgendwie
voll ein bisschen krass, ja.
Der Downer. Boah, da kannst du ja nur noch saufen. Um das.
Ja. Ja. Ist nicht schön.
Das haben stimmt. Wir denn, nachdem wir jetzt schlechte Laune verbreitet haben, noch irgendwas vergessen zu erzählen oder gehen wir jetzt nach Hause?
Wir können erzählen, was wir das nächste Mal trinken.
Ach ja, wann war die nächste Sendung?
Ich glaube am 30. August.
Ne? Okay. Ich schreibe das mal sicherheitshalber hier hin. Ich weiß nicht, ich muss mal Kalender öffnen.
Ja,
so hier.
30. August, Mittwoch, den 30. Ich bin da echt durcheinander gekommen mit Mittwochen und Dienstagen.
Es ist
und
schrecklich.
So,
kennst du einen,
so,
kennst du
aber jetzt sind wir
Tage.
Genau, und Track. Und ich habe ja irgendwie bei mir vor ein paar Wochen habe ich mit Arno Lenz über sein Projekt Klar Fruchtfermente gesprochen. Das macht er hier etwas außerhalb von Hamburg mittlerweile. Er hat in Hamburg angefangen, aber jetzt ist er halt rausgewandert aufs flache Land. Und der macht halt Cider, Cidre.
Okay, wo sitzt der?
Apfel. Der sitzt, jetzt muss ich überlegen, wie das
grob Ding Reich, heißt. Grob Bundesland.
Ich habe jetzt irgendwie gerade so ein bisschen.
Der war, ich musste halt gerade so ein bisschen feixen, weil der macht tolle Sachen und der ist jetzt so rausgewandert aufs Land. Und dann denke ich halt immer sofort an Gerswalde hier in der Nähe von Berlin, was so ein bisschen irgendwie, ich glaube, der Tagesspiegel hat Gerswalde mal als die Hamptons von Berlin bezeichnet, weil alle Hipster mit Geld irgendwie nach Gerswalde gehen, inklusive der beste Fischladen, den es in Berlin je gab. Der macht jetzt nur noch da sein Geschäft und so.
Darum. Ach so, nee, das ist wirklich, also das ist irgendwie, das ist Knese heißt der Ort.
Aha.
Und der liegt halt irgendwie an dieser, wie heißt die denn?
Weiß ich
an
nicht.
So einer ganzen Seenplatte am Schalsee. Also die heißen nicht alle Schalsee, die heißen dann irgendwie
Schalseer Seenplatte.
See oder so. Genau, Schalseer Seenplatte. So. Und das ist in kleinen Teilen ist es, glaube ich, noch Schleswig-Holstein und der Rest ist ja dann.
Okay. Also nicht Gerswalde, ja, schon mal was.
Was sind das dann? Brandenburg, ne?
Schleswig-Holstein? Nee, Niedersachsen.
Gott.
Ah gut, Niedersachsen ist das Brandenburg Westdeutschlands.
Nee, das ist ja teilweise schon, oh Gott, ich bin.
Egal.
Bin ich ein bisschen aufgeschwollen.
Egal. Ja,
so ein bisschen Ost.
Ihr dürft nicht vergessen, ja, Christoph genau. Hat Long-Covid. Ja. Der ist ein bisschen
schon,
doof.
Ja, genau. Also es gehört schon sozusagen zum Regierungsbezirk Schwerin. Und Schwerin ist?
Schwerin.
Ah ja, du weißt es auch nicht.
Das ist Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, genau. Danke. Also es ist teilweise, also Knese liegt schon okay. Im Bereich Regierungsbezirk Mecklenburg-Vorpommern. Der
Schleswig-Holstein ist das.
Schleswig-Holstein. Genau. Und er hat vor ein paar Jahren eben diese Klar Fruchtfermente gegründet, hat sich jetzt zusammengetan mit jemandem, der eben dort in Knese schon lange eine Mosterei betreibt, eben auch alte Apfelplantagen hat mit unterschiedlichsten alten Rebsorten natürlich, sondern Apfelsorten. Und er macht halt so eine ganze Mischung aus verschiedenen Sachen, klassische Cidre oder Cider, aber dann eben auch so Low-Alcohol-Geschichten damit, wo er das irgendwie mit so ein bisschen Blütenaromatik und so weiter versetzt. Das ist schön. Also ich finde es schön, sind so nochmal so eine leichte Sommersendung, aber eben diesmal eben mit Obstweinen.
Obstweine im Sinne von vergorener Obstsaft mit 10% oder ein halbes Prozent?
Sowohl als auch, ne? Also okay. Zum einen ein klassischen Cidre, der hat ja auch keine 10%, der hat ja eher so 6 oder
ja,
sowas.
Überhaupt, ja.
6, 7, 8.
Nee, eher 4, 5, ne?
Ja, ja. Genau. Und dann gibt's halt die. Moment. Ich guck mal gerade nach.
Jetzt geht er. Ach, mir reicht's, ich geh. Entschuldigung.
Dann gibt's halt die. Zum Beispiel den sogenannten Pomquette. Das ist was mit Apfel und Hopfen.
Etiketten, also.
Genau, und das hat wahrscheinlich so um die 3% irgendwie so. 3,5%.
Ja,
genau.
Das ist ja ein
Ding. So was Leichtes, ja, genau. Aber.
Session Ape.
Genau,
Session.
In dem Fall eben Mary. Genau, hat er verschiedene Sachen, also Mary Jane zum Beispiel.
Mary Jane.
Genau, das hat so, halt Hopfen, also weil es halt
ach so, ich dachte, Hopfen
ist ja mit drin, ja. Ist mit Dope verwandt, ne? Also
ach so, genau. Ja.
Kommt aus der gleichen Familie, deswegen hat er es so genannt, ne? Es riecht so ein bisschen nach Dope, ist halt Hopfen mit drin. Hopfen mit Apfel funktioniert super.
Okay.
Ja, es gibt
und den kriegen wir dann auch?
Ja, ich glaube schon.
Okay, cool.
Ja. Genau.
Ja, cool.
Ja, das ist ganz schön, denke ich.
Ja.
Ja.
Dann gehen wir jetzt nach Hause. Schöne Weihnachtssorten. Ja, also jeden einzelnen davon würde ich in größeren Gebinden kaufen, wenn ich noch Wein kaufen würde.
Ja,
was ich sehr schön, natürlich tue, weshalb ich morgen wahrscheinlich zu Maître Philippe fahren und größere Gebinde davon kaufen werde.
Genau, Maître Philippe, also die Anaïs hatte auch extra für uns bestellt eine größere Menge.
Echt?
Das hatten wir schon im letzten Jahr abgesprochen, genau. Ich wollte eigentlich die Sendung mit den Uivos schon im letzten Jahr machen, dann gab es aber gar nicht genug Menge mehr und dann haben wir es halt vorbereitet tatsächlich für diesen Monat. Genau.
Die Mini, im Chat steht gerade, die Mini-Küchlein aus dem Paket schmecken auch geil zum Abschluss. Jetzt muss ich doch nochmal in das Paket gucken. Maître Philippe, wenn du bei Maître Philippe was bestellst, die werfen immer so eine Handvoll Bonbons dazu in die Packung.
Ja.
Und anscheinend haben sie irgendwas reingeworfen, was MU im Chat als Mini-Küchlein interpretiert. Keine Ahnung, ich habe sie nicht gefunden. Und, aber ich weiß, ich habe, als ich das Paket aufgemacht habe, ich gedacht, ey, sonst soll immer Marzipan bei. So. Vielleicht gibt's das da noch. Das heißt, ich kriege heute Abend noch was Süßes. Das ist doch auch ganz schön.
Okay, ja. Auch schön.
Das Problem ist nur, wenn ich zu Maître Philippe fahre, kaufe ich direkt wieder ein Sechser Poiré.
Mhm.
Was ja irgendwie das geilste Sommergetränk aller Zeiten ist. Also Birnen-Cider oder Birnen-Cidre. Und der hat irgendwie nur 2% oder so. Den
kannst im Englischen nennt man es Perry.
Perry.
Und ich habe jetzt im letzten Wein am Sonntag habe ich einen Iren vorgestellt, der Perry macht in Süddeutschland.
Ein Ire, der heißt Perry und macht Perry in Derry.
Nee. Nicht. Nee, so kompliziert ist es nicht.
Das hätte ich lustig gefunden.
Nee. Der Laden heißt Kettelreiter. Und der
hier heißt
Barry Kertelreiter.
Kertelreiter.
Genau, du musst ja einfach mal diese Sendung vom vorletzten Sonntag anhören.
Kertelreiter Cider. Das ist
der Barry Masterson, der macht da in Sheffelins macht der Perry und Cider.
Sheffelins klingt aber auch wie irgendein Ort in Irland, Schottland.
Ja, ein bisschen, ne?
Der macht Cider in den Sheffelins.
In the Sheffelins.
Genau.
Und mit dem mache ich jetzt irgendwie den nächsten Interview-Podcast sozusagen, weil der hat sich ziemlich reingekniet in das Thema Perry Cider Geschichte
über die letzten Jahrhunderte. Warum machen wir denn nicht eine Flaschen mit dem?
Ja, das können wir auch noch machen.
Lassen uns volllaufen und er muss erzählen.
Ach so, ja, das dauert dann wieder so ein bisschen, aber das kann man ja immer noch mal machen, wenn das cool wird.
Erstmal machen wir das nächste Wurst-Käse-Szenario irgendwann in den nächsten 5 Jahren.
Ich glaube auch, ja. Genau. Ja, der macht jedenfalls so Perrys irgendwie mit Auflagen von 69 Flaschen und so.
Wow.
Ja, weil der irgendwie so abgefahren geringe Erträge und eben so einzelne, also Birnen werden ja im Gegensatz zu Apfelbäumen teilweise riesengroß und uralt, ja, 200-300 Jahre alt.
Ach so, die Bäume selber. Ich dachte, du meinst jetzt
die Bäume
Frucht,
selber?
Die Frucht ist irgendwie... Ist halt,
nee, die Bäume
dauert
selber.
Ungefähr 10 Minuten, dann ist die Birne von roh zu verdorben irgendwie gegangen. Ja. Und du musst genau dazwischen treffen, ja.
Nee, genau. Und dann hat er halt so einzelne Bäume, von denen halt von einem Baum irgendwie dann kleine Erträge gemacht.
Der macht ein Getränk von einem einzigen Baum?
Ja, teilweise schon.
Geil.
Geil, ne?
Boah, geil.
Ja.
So Leute finde ich so toll, die so...
Super. Super. Ja.
Also die so... vollkommen überfokussiert sind, also wo jeder normale Mensch sagen würde, jetzt übertreibst du aber, mein Freund.
Ja.
Ne, so ein bisschen wie hier
aus dem Roussillon, hier aus dem
ja, genau, also Hube oder auch hier das Etz in Nürnberg, die sind alle
vollkommen irre. Genau, Radikale halt.
Ja, genau, Radikale.
Ja, aber eben völlig überzeugt auch einfach von dem, was sie machen.
Und sie lösen keine Staus aus, muss man auch mal
sagen.
Ja, auch dann kaufe ich den mal leer, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Ja, mach mal. Ja,
Mixed so, Case,
Hype schon
Case.
Sehr cool. Mhm.
Sammler Sixpack. Ja, das ist schön, Geld. bevor das jetzt noch, ich bin total betrunken, merke
ich. Naja,
der Chat merkt das übrigens auch gerade.
Ja, du zahlst 67 Euro und hast dann dafür aber irgendwie einen Haufen geilen Scheiß. Ne?
So, das stimmt. Das ist
schon cool.
Ja. Aber erstmal ist jetzt Urlaub in Dänemark und mal gucken, ob hinterher noch Geld übrig ist, wenn ich in einem Land Urlaub gemacht habe, wo man für einen Cheeseburger 20 Euro bezahlt. Ach so, wenn ihr auf Möhn seid, dann wollt ihr zum Harbolle Hafenhöker.
Ja, das weiß ich doch.
Ach so.
Ja,
ich sag's trotzdem.
Wir zelten ja da nebenan.
Direkt nebenan?
Ja,
ach so, ihr seid wirklich
auf Zeltplatz halt.
Ihr seid wirklich da am Möhn-Camping, direkt an der Küste.
Ja,
cool, dann ist es so eine halbe Stunde
lang. Lass mich mal einfach auf deinen Tipp und dann
gehen wir
da.
Ja, ja, ja.
Vielleicht gibt's den Burgerladen ja auch nicht mehr. Wer weiß.
Mach doch, den gibt's. Also, weil das ist halt, da gibt's ja auch noch so Kaffee und sonst irgendwie was, aber die haben sehr erklärungsbedürftige Öffnungszeiten. Also, du guckst am besten, die letztes Jahr waren die so freundlich und haben tatsächlich ihre Öffnungszeiten auf Google aktualisiert und zwar wirklich richtig genau. Also du konntest halt genau sehen, wann sie auf und zu hatten. Haben wir gemerkt, nachdem wir vorm Zuhn-Laden standen. Aber aber ich schreibe den trotzdem mal in die Shownotes für den Fall, dass irgendwer aus der Hörerschaft an Möhn vorbeikommt. Harbolle Hafenhöker. So. Falls da irgendwer vorbeikommt, geht da Burger essen. Das war wirklich ein Erlebnis. Dann gehen wir jetzt in die Sommerpause, die ungefähr 2 Wochen. Das bedeutet, dass wir 2 Wochen länger als sonst keine Sendung machen. Und wir sehen uns, eventuell sehen wir uns vorher in Odonien oder im Odonien, würde mich freuen.
Im Odonien.
Und natürlich alle Hörerinnen und Hörer der Weinsendungen bringen bitte Wein mit. Schönen Dank, Christoph.
Danke, Holger.
Danke, Chat, fürs Mitspielen. Danke euch allen für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der man ist so eingeführt, er ist der älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Pfund in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.